Wer die Geschichte des Volkes Israel in der Zeit der Richter liest, spürt ein schmerzhaftes Auf und Ab, Treue und Abfall, Rettung und erneuter Sturz in den Götzendienst. Hinter diesen äußeren Ereignissen steht jedoch eine tiefere geistliche Linie. Der Gott, der sich am Sinai mit Israel wie in einem Ehebund verbunden hatte, wird von seinem Volk verlassen, und doch bleibt er ihnen nach. Er kommt nicht nur als König und Herrscher, sondern beugt sich herab als dienender Gott, der sein untreues Volk erinnert, warnt, rettet und prüft. Gerade in dieser kläglichen Geschichte spiegelt sich auch unser eigenes Herz wider, und zugleich leuchtet die Treue Christi auf. Der König wird zum dienenden Gott. Wenn der Engel des Herrn in Richter 2 von Gilgal nach Bochim kommt, tritt nicht ein anonymer Bote auf die Bühne, sondern Gott selbst macht sich auf den Weg zu seinem Volk. Er erinnert sie, er habe sie aus Ägypten heraufgeführt, sie in das Land gebracht und seinen Bund nicht gebrochen. So heißt es, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim, und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Der, der spricht, ist derselbe, der Mose aus dem Dornbusch herausrief und sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu erkennen gab. In 2. Mose 3 wird erzählt, wie der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch erscheint und Gott doch zugleich sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Diese Überlagerung von Engel und Herr zeigt, der König Israels beugt sich herab und nimmt die Gestalt eines dienenden Boten an, um sein Volk zu gewinnen, nicht, um es zu vernichten. Der Engel Jehovas ist Gott selbst in seiner göttlichen Dreieinigkeit, der seinen Auserwählten als Diener dient. Als Mose von Gott berufen wurde, Israel aus Ägypten herauszuführen, wurde der berufende Jehova zum Engel Jehovas. In 2. Mose 3 werden die Namen Jehova und der Engel Jehovas austauschbar gebraucht. Die Verkörperung des dreieinen Gottes ist Christus, und Christus ist der Engel Jehovas, der sich im Alten Testament als der handelnde Jehova um Israel kümmerte. So entsteht vor unserem inneren Auge ein bemerkenswertes Bild, der höchste König, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kommt nicht zuerst als unnahbarer Richter, sondern als einer, der nachläuft, erinnert, wirbt. In 2. Mose Kapitel 14 Vers 19 begleitet der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels Herzog, das Volk, stellt sich zwischen sie und die Macht Ägyptens. Derselbe, der in der Wolkensäule schützt, steht nun in Richter 2 vor einem abtrünnigen Volk und redet in der Sprache eines verletzten Ehemannes, der an seine Liebe erinnert. In Jesus Christus wird dieses Geheimnis greifbar, der in Matthäus als König, in Markus als Knecht, in Lukas als wahrer Mensch und in Johannes als ewiger Gott gezeigte Christus ist die menschgewordene Erscheinung dieses Engel Jehovas. Der König steigt herab, um zu dienen, der Gottmensch beugt sich zu den Seinigen, die ihn vergessen haben. Wer Richter 2 so liest, entdeckt hinter den ernsten Worten der Zurechtweisung ein Herz, das sich nicht abwendet, sondern sich selbst hingibt. Das tröstet in eigener Schwachheit, Gott begegnet dem Abfall nicht mit sofortiger Verwerfung, sondern mit der Demut eines Dieners, der sich noch einmal vorstellt, seine Treue bezeugt und um das Herz seines Volkes ringt. In dieser Spur darf man den eigenen Weg lesen, über allen Mahnungen steht ein Herr, der zuallererst gekommen ist, um zu tragen, zu schützen und zu dienen, und gerade so unseren Gehorsam neu zu gewinnen. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim, und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Der Engel des Herrn in Richter 2 malt ein Bild von Gott, das zugleich heilig und zärtlich ist, der König bleibt König, doch er scheut sich nicht, der Diener seines untreuen Volkes zu werden. In Christus ist diese Bewegung Gottes zu uns endgültig sichtbar geworden. Wer in der eigenen Geschichte Spuren von Abkehr erkennt, darf darin die leise, aber entschlossene Gegenbewegung Gottes entdecken, er erinnert an seine Treue, stellt sich zwischen uns und das, was uns verschlingen will, und ruft uns nicht von oben herab, sondern aus der Nähe des Dieners. Daraus wächst stille Zuversicht, der, der das Recht hat zu richten, ist derselbe, der sich an unsere Seite stellt, uns nachgeht und uns in seiner Geduld zur Umkehr gewinnt. Vergessen führt zum Abfall. Richter 2 erzählt nicht nur vom Engel des Herrn, sondern auch von einem stillen, verhängnisvollen Prozess im Inneren des Volkes. Solange Josua und die Ältesten leben, die mächtigen Taten Gottes gesehen haben, bleibt eine geistliche Erinnerung wach. Doch dann heißt es, dass eine neue Generation aufwächst, die Jehova nicht kannte noch das Werk, das er für Israel getan hatte. Das Vergessen beginnt nicht mit einem lauten Protest gegen Gott, sondern mit dem allmählichen Verblassen seiner Taten im Bewusstsein. Aus dieser inneren Leere heraus wird es möglich, nach den Baalen und Astarten zu greifen. Richtet der Text den Blick zurück, so zeigt er doch zugleich eine allgemeine Dynamik, wo die Geschichte der Gnade nicht mehr präsent ist, werden andere Geschichten attraktiv, die mehr Macht, mehr Fruchtbarkeit, mehr unmittelbares Glück versprechen. Das Volk diente Jehova alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und all das große Werk Jehovas gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Schließlich starb jene ganze Generation. Der Tod Josuas, der Ältesten und dieser ganzen Generation war der Grund dafür, dass Israel Gott verließ. Die Schrift spart nicht mit klaren Worten, aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren, sie handelten nicht so. Gottes Zorn darüber ist nicht die Laune eines beleidigten Herrschers, sondern Ausdruck seiner ernsthaften Liebe. Er nimmt das Werk des Vergessens so ernst, dass er die Folgen zulässt, Feinde bekommen Macht, Sicherheit schwindet, die Not wächst. Und doch bleibt hinter allem ein erbarmendes Herz sichtbar. Immer wieder erweckte der Herr Richter, und wenn das Volk stöhnte, ließ er sich erweichen und schenkte Rettung. So erzählt Richter 2 von einer Spirale, Abkehr, Bedrängnis, Hilfe, erneute Abkehr. Das ist ernüchternd, aber nicht hoffnungslos. Denn die beständige Größe in dieser wechselhaften Geschichte ist nicht die Treue Israels, sondern die Treue Gottes. Das macht nachdenklich und zugleich mutig, Vergesslichkeit ist gefährlich, aber sie ist nicht das letzte Wort. Wo Gottes Taten neu ins Gedächtnis treten, beginnt dieselbe Geschichte von vorne, diesmal getragen von einem tiefer verstandenen Erbarmen. Damit wächst aus einem alten Text eine sehr gegenwärtige Frage, wovon nähren sich Herz und Erinnerung? Was im Alltag immer wieder bedacht, erzählt und gewichtet wird, prägt die unsichtbare Richtung des Lebens. Wenn Gottes Handeln in Christus aus dem inneren Blickfeld rückt, suchen andere Götter, die Lücke zu füllen, Erfolg, Sicherheiten, Bilder von einem gelungenen Leben. Richter 2 nimmt dies nicht leicht, sondern zeichnet die Konsequenzen in ernsthaften Strichen. Gleichzeitig bleibt der Grundton der Geschichte ein anderer, der Herr, der sich an die Untreue gebunden hat, bleibt der, der rettet. Daraus erwächst stille Dankbarkeit, die das Gedächtnis wach hält, die eigene Geschichte mit Gott wird wieder zur lebendigen Erinnerung, und mitten in einer Umgebung voller Ersatzgötter bleibt das Herz an den gebunden, der nicht aufhört, um sein Volk zu werben. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren, sie handelten nicht so. Das Vergessen Gottes in Richter 2 ist mehr als ein Versagen der Erinnerung, es ist der langsame Verlust der Beziehung zu dem, der rettet. Wo Gottes Taten verblassen, wird der Bund als Last erlebt und fremde Götter erscheinen freundlich. Gerade deshalb ist es ein Geschenk, dass Gott die Folgen des Abfalls nicht beschönigt und doch seine Hand nicht abzieht. Die Geschichte Israels lehrt nüchterne Wachheit für die eigene Anfälligkeit und zugleich eine tiefe Zuversicht in die langmütige Treue Gottes. Wer lernt, die Spuren seiner Gnade im eigenen Leben immer wieder zu sehen und zu bedenken, wird innerlich fest, nicht die Kraft der Erinnerung trägt letztlich, sondern der Gott, der sich von einem vergesslichen Volk nicht lossagt. Gottes Prüfungen und unsere Treue. Am Ende von Richter 2 und im Beginn von Kapitel 3 öffnet sich eine weitere Perspektive auf Gottes Umgang mit seinem Volk, er entfernt nicht alle Widerstände aus ihrem Weg. Die Völker, die Josua nicht mehr vertreiben konnte, bleiben bewusst im Land. Der Text deutet dies ausdrücklich als Entscheidung Gottes. Es geht ihm nicht zuerst um eine möglichst störungsfreie Existenz Israels, sondern um ein Herz, das sich gerade inmitten von Fremdem bewährt. Darum lesen wir, so werde auch ich nicht länger irgendeinen vor ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Die Umwelt des Volkes wird zum Spiegel für seine innere Gestalt, zum Prüfstein der Treue. Nicht, weil Gott sein Volk fallen sehen will, sondern weil Treue sich nicht im geschützten Raum bewährt, sondern in Berührung mit anderen Möglichkeiten. Weil Israel den Bund Jehovas übertreten und nicht auf seine Stimme gehört hatte, sagte Jehova, dass er von nun an keine der Nationen mehr vor ihnen vertreiben werde, die Josua übrigelassen hatte, als er starb. Damit, dass er die Nationen nicht vertrieb, verfolgte er den Zweck, Israel durch sie zu prüfen, ob sie den Weg Jehovas bewahren würden, indem sie in ihm wandelten, so wie ihre Väter ihn bewahrt hatten. Richter 3 macht deutlich, wie diese Prüfung konkret aussieht, und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Söhne Israel wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Hethitern und den Amoritern und den Perisitern und den Hevitern und den Jebusitern. Die Völker bleiben, und das Volk Gottes bleibt, aber es bleibt nicht getrennt. Es schließt ihn, übernimmt Bräuche, und schließlich dienten sie ihren Göttern. Was als Prüfungsraum gedacht ist, wird zum Schauplatz des Abfalls. Gerade darin liegt eine scharfe, aber heilsame Einsicht, Gott setzt seine Kinder realen Spannungen aus, nicht um sie zu überfordern, sondern um das Verborgene ans Licht zu bringen. Seine Geduld hört dabei nicht auf. Derselbe, der prüft, ist auch der, der rettet, wenn sein Volk in der Prüfung scheitert. So bleibt die Landschaft unseres Lebens mit all ihren Reizen, Zumutungen und Grauzonen nicht gottloser Zufall, sondern kann in Gottes Hand zum Ort werden, an dem Treue wächst, Erkenntnis reift und Abhängigkeit vertieft wird. In dieser Sicht verliert die eigene Umgebung ihre Übermacht, sie ist nicht einfach nur Gefahr, sondern auch der Raum, in dem Gott mit sanfter Strenge an unserem Herzen arbeitet und es näher zu sich zieht. In dieser Perspektive lassen sich die Widerstände des Lebens anders lesen. Nicht jede unaufgelöste Spannung, nicht jede anstrengende Beziehung, nicht jede bleibende Versuchung ist Zeichen der Abwesenheit Gottes. Manches bleibt, weil Gott prüft, klärt, läutert. Für Israel bedeutete das, dass mitten unter Kanaanitern, Hethitern und Amoritern die Frage stand, wessen Geschichte bestimmt unseren Alltag? Die gleiche Frage durchzieht das Leben der Glaubenden heute. Sie muss nicht in der Angst beantwortet werden, zu versagen, sondern darf im Vertrauen auf den dienenden Gott beantwortet werden, der zugleich Prüfer und Helfer ist. Wo Menschen sich von dieser Treue tragen lassen, wird selbst eine widersprüchliche Umwelt zum Ort der Reifung, die Bindungen an fremde Götter werden als das erkannt, was sie sind, und das Vertrauen zum lebendigen Gott gewinnt ein Gewicht, das nicht aus geschützter Distanz, sondern aus erprobter Gemeinschaft mit ihm entsteht. So werde auch ich nicht länger irgendeinen vor ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrigelassen hat, als er starb. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Dass Gott die Völker im Land lässt, ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern Ausdruck seiner erziehenden Liebe. Er nimmt die Umgebung seines Volkes ernst, weil er ihr Herz ernst nimmt. Auch heute sind Menschen, Einflüsse und Spannungen um uns herum nicht außerhalb seiner Souveränität. Sie können Prüfungen werden, in denen deutlich wird, worauf sich das Herz wirklich stützt. Die Geschichte Israels zeigt, wie leicht diese Prüfungen verloren gehen, und doch bleibt über allem derselbe Gott, der in Christus als dienender König bei den Seinen bleibt. In dieser Gewissheit kann man die eigene Lebenslandschaft mit ihren Zumutungen nicht nur als Gefahr, sondern auch als Gelegenheit sehen, in der Treue zu wachsen und die leise, tragende Gegenwart Gottes tiefer kennenzulernen. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, dass du als ewiger König bereit warst, dich zu beugen und uns als dienender Gott nachzugehen, selbst wenn wir dich vergessen und andere Dinge an deine Stelle gesetzt haben. In der Geschichte Israels sehen wir unsere eigene Neigung zur Untreue, doch in dir erkennen wir die unerschütterliche Treue Gottes, der nicht loslässt. Stärke in uns das lebendige Erinnern an dein Wort und deine Taten, bewahre unsere Herzen vor falschen Bindungen und ziehe uns mitten in Prüfungen näher zu dir. Lass gerade unsere Schwachheit dazu dienen, dass deine Gnade umso heller leuchtet und wir lernen, dir von Herzen zu vertrauen. So segne uns mit einer treuen Liebe zu dir, die durch alle Höhen und Tiefen hindurch Bestand hat. Amen.